Ich glaube, Fitness Racing wird zusammen mit Padel einer der größten Wachstumsmärkte im globalen Sport sein in den nächsten 10 Jahren. Und HYROX, wir haben den Anspruch, das Goldprodukt in diesem Fitness oder in diesem Sportvertical zu sein.
Welcome to the Behind the Athletes Podcast.
Herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast. Heute unser Gast, Hockey-Legende, Olympiasieger und HYROX-Gründer Moritz Fürste. Er verbindet wie kaum ein anderer Leistungssport und Unternehmertum und ich bin sehr froh, ihn heute hier zu haben. Moin Mo.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns echt sehr. Unser Behind the Athletes Podcast hat zum Ziel, Sport und Business enger zu verzahnen und voneinander zu lernen. Wir wollen verstehen, wie Top-Athleten wie du ihre Leistung erbracht haben, aber vor allem auch, wie die Parallelen zwischen Unternehmertum und Spitzensport sind. Und ja, wie man die Prinzipien, die du aus deiner langen Sportler- und Unternehmertum-Karriere gelernt hast, wie man die vielleicht im Berufs- und Alltagsleben anwenden kann, um auch praktische Tipps für die Zuhörer mitzugeben. Um deinen Erfolg zu verstehen, lohnt es sich ja immer bei der Basis anzufangen, nämlich dem Hockey und dem Sport. Erzähl doch mal, wie kamst du zum Hockey? Ich glaube, du hattest ja nicht die, ich bin schon mit 12 in der Nationalmannschaft Karriere, sondern ein bisschen anders, aber das hast du ja auch schon öfter gesagt, war vielleicht auch ein bisschen das Erfolgsrezept. Also genau, stell dich doch vielleicht kurz vor und wie ging es bei dir los?
Ja, also ich bin Mo Fürste und habe in meinem ersten Leben Hockey gespielt, das sicherlich in Deutschland tatsächlich sogar im Verhältnis noch relativ bekannt, vor allen Dingen aufgrund der olympischen Erfolge der letzten 30 Jahren bei den Herren und den Damen mit 4 Olympiasiegen seit 92. Dreimal Herren, einmal Damen. Zweimal durfte ich da dabei sein, 2008 und 2012. Und auch ansonsten ist, glaube ich, alle 4 Jahre Hockey schon immer sehr im Gespräch bei uns im Lande, da, wie gesagt, die Medaillen doch meistens zumindest, Hockey war immer eine sichere Medaillenbank, so, und das interessiert natürlich den deutschen Sportfan dann alle 4 Jahre doch ziemlich, ziemlich doll. Dieses Jahr ja hoffentlich wieder dann in Paris.
Hoffentlich, ja.
Zum hockigen Sport bin ich ganz klassisch über die Familie gekommen, auch schon sehr früh da einfach mit dabei gewesen immer. Und dann habe ich lange Tennis gespielt, um das jetzt nicht im Detail, da in die Details einzusteigen, aber das war so immer so 50-50, würde ich sagen, bis ich 15 war. Dann habe ich mit Tennis aufgehört, weil meine Mutter gesagt hat, ich muss mich für eine der beiden Sachen entscheiden, und beim Hockey waren halt alle meine Freunde, und dann ist es Hockey geworden. Und das war jetzt inhaltlich, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, ob es die richtige Entscheidung war. In der Retrospektive war es auf jeden Fall nicht blöd. Zumindest was so die Hockey-Karriere danach anging. Und ja, ich habe da tatsächlich schon häufig drüber gesprochen. Es ist so ein bisschen, wenn ich das versuche runterzubrechen auf, ich sag mal, so ein argumentatives Level, was weggeht von, ich habe dann das gemacht und dann das gemacht, oder bin spät in die Nationalmannschaft eingestiegen, dann würde ich sagen, ich bin, glaube ich, sehr opportun insgesamt, und bin nicht so sehr der Visionär, das kann ich auch, bin ich tatsächlich nicht. Ich bin sehr pragmatisch. Also wenn ich etwas vor mir habe und das Gefühl habe, das kann ich erreichen, dann gehe ich da all in und dann setze ich da alles ran, das zu erreichen. Aber ich bin jetzt nicht so ein Tagträumer, der irgendwie sagt, ich war eben nicht der mit 14 auf dem Hockeyplatz stand und schon daran gedacht hat, dass er vielleicht mal irgendwann bei Olympischen Spielen spielen kann. Das war für mich null greifbar. Deswegen, ich habe zwar irgendwann auch mal ein Poesiealbum geschrieben, ich will mal Hockey-Nationalspieler werden, aber das war nichts, also keine eigene Entscheidung. Das war mehr so, weil man das damals so gemacht hat irgendwie. Und dann, deswegen hat es immer so für mich gedauert. Als ich 17 war, wurde ich zum ersten Mal bei der Bundesliga zu einem Spiel eingeladen von meinem Heimatverein. Vorher war das für mich, ich habe da einfach nicht so richtig drüber nachgedacht. Es war gar nicht so am Horizont. Als ich da aber eingeladen wurde, war es auf einmal so, wow, okay, das geht. Und dann all in. Und das Gleiche ging dann mit der Nationalmannschaft so los, dass ich mich da irgendwie nie gesehen habe, bis es dann irgendwann so war und dann wollte ich da auch nicht mehr weg. So,
also, hat dir das dann so eine Lockerheit auch gegeben wahrscheinlich immer? Aber ne, man sagt ja oft, dass man dann so mega verbissen wird, gerade wenn man als junger Mensch, so ich sag mal, ab 12 irgendwelche Leistungskader hat und dann ist man immer nur gestresst, ist man jetzt dabei oder nicht? Und
also ich würde schon sagen, dass das, also die Verbissenheit und der Ehrgeiz, der war dann schon da, aber ja, im gewissen Rahmen, ich habe das halt nicht schon zwischen 13 und 17, 18 in der Intensität mitmachen müssen. Das habe ich auch immer als eher als Privileg empfunden im Nachhinein. Natürlich hätte ich mit 16, wenn du mich gefragt hättest, wahrscheinlich geantwortet, na klar will ich in der Nationalmannschaft am liebsten spielen. Aber es war halt überhaupt nicht Thema. Also ich war auch nicht knapp nicht dabei oder so, sondern ich war dann nie irgendwo auf dem Radar. Von daher stellte sich die Frage nie.
Okay, also ne, du hast ja sagen, das ist ja eben schon ungewöhnlicher und du hast gesagt, du hast dann die Chancen ergriffen. Also wie bist du da rangegangen? Weil ich würde mir vorstellen, du gehst da rein und denkst eher so, und das ist ja auch ein Unternehmer Zug, dass man so ein bisschen Überoptimismus hat, weil man ja eigentlich sagen müsste, oh, die haben jetzt schon alle 3-4 Jahre Nationalmannschaft und vielleicht höher gespielt. Aber du sagst irgendwie, Mensch, ich habe meine Chance ergriffen und du hast ja gesagt, ich gehe dann all in. Hast du dann irgendwie Kopfkino, dass du dir Stress machst oder sagst du einfach, nee, komm, ich versuche jetzt mein Bestes und wenn es dann nicht klappt, dann ist auch okay?
Naja, ich würde es eher so beschreiben, es ist so eine Mischung aus, wie gesagt, Opportunismus und Realismus, weil ich bin da schon rangegangen und ich habe schon dann zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass ich da auch hingehöre. Also okay. Deswegen habe ich mir auch nicht so einen Druck gemacht, weil ich dachte, also ich bin da wirklich super pragmatisch. Ich habe dann teilweise bei meiner ersten U21-Einladung habe ich mir den Kader genommen. Damals hat man das ja noch per normaler Postliste geschickt gekriegt.
Geil.
Und dann bin ich den Kader durchgegangen und dann habe ich mich da so durchnummeriert. Und dann habe ich mich da selber an Stelle, keine Ahnung, 9 eingeordnet von 1 der Beste zu 22 der Schlechteste. Da habe ich so meine eigene Bewertung für vorgenommen und dann war ich auf Platz, keine Ahnung, 9 oder so oder 8. Und das hieß dann für mich, ja klar, du bist da im Kader. Gehörst du rein. Ja. So, und ich glaube, wenn ich mich selber auf 22 eingeordnet hätte, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Angang gehabt. Aber für mich war dann ab dem Zeitpunkt, habe ich mich selber davon überzeugt, dass ich da auch hingehöre. Und dann habe ich insofern auch keinen Stress mehr gehabt. Also das war dann, ich glaube auch tatsächlich, ich hatte das ganz große Glück, dass ich dann auch, ich muss kurz nachdenken, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich glaube, ich wurde dann tatsächlich nie nicht nominiert für irgendwas. Okay. Also ich war zwar mal verletzt und sowas, das kam vor, aber ab dem Moment, wo ich da zum ersten Mal eingeladen war, wurde ich danach, ich wurde nie nicht nominiert. Ich war dann immer, ab dann war ich dabei.
Okay, ja, und du hast ja dann auch, du bist ja du bist Welthockeyspieler geworden, du bist irgendwie einer, also du bist der Name im deutschen Hockey, neben natürlich auch ein paar anderen, auch weiblichen Hockeyspielerinnen, aber du hast es ja quasi eben, es war nicht schon immer so, dass du der Roger Federer des Hockey werden solltest, weil du schon mit 12 klar warst, sondern du hast dann die Chance ergriffen und es gibt ein Zitat von Dirk Nowitzki, der sagt, naja, also es ist irgendwie 20% Talent und am Ende 80% Arbeit und Gas geben. Wie siehst denn du das? Du hast sicherlich ein Talent, aber dass du dann so gut und so ein Leistungsträger geworden bist, war das dann eben genau diese Kombination? Ich habe Talent, aber eigentlich ist es am Ende 80% im richtigen Moment da sein und auch vorher genug trainiert haben, um dann die Leistung auch abrufen zu können.
Ja, also ich widerspreche Dirk, weil ich glaube, es ist auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen mehr Talent als 20. Auf der anderen Seite ist es definitiv mindestens 10% Glück, würde ich sagen. Und der Rest ist Arbeit. Aber die Arbeit ist auch unterschiedlich zu definieren. Also viele sagen dann ja immer, ja, das ist Trainingsschweiß, also wirklich von 5 Stunden am Tag auf dem Trainingsplatz stehen. Ich glaube, das ist das eine. Aber da gehört auch noch eine andere Komponente dazu und die ist, die hat viel mit so Mental IQ zu tun, Taktik IQ, Spielverständnis, das, also gerade in den Spielsportarten, das Spiel zu verstehen, Spiel lesen zu können, auch das sind Sachen, die man sich aneignen kann. Und ich war halt, wie ich sagte, all in. Ich habe ab dem Moment dann, ich habe jedes Hockey-Video gesehen, ich kannte jeden Spieler auf der Welt, wurde ich auch innerhalb der Mannschaft häufig für belächelt, Das Gleiche gilt übrigens für einen meiner langen Weggefährten, Tobi Hauke. Wir wurden da immer so ein bisschen für belächelt, dass wir auch immer mit, oder ich habe auch immer mit allen internationalen Spielern nach Turnieren immer viel Austausch gehabt, habe mich viel informiert und viel auch interessiert für das, was die machen, viel gewusst über die und was die, habe mir super viele auch damals schon immer Videos angeguckt von meinen Gegenspielern, von den direkten Gegenspielern. Habe auch da immer sehr diesen mathematischen Ansatz gehabt, wenn ich weiß noch 2006 bei der Champions Trophy in Terrassa in Spanien, da habe ich war eins meiner ersten internationalen Turniere im A-Kader, so das zweite oder dritte vielleicht, da das war kurz vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land im Sommer und da haben wir gegen Holland gespielt und ich hatte gegen Holland die Aufgabe, den damals mit Abstand oder ja besten Spieler der Welt Tönde Neuer, ein Holländer, also der spielte rechtes Mittelfeld, ich spielte linkes Mittelfeld, wir haben Manndeckung gespielt, also blieb mir nichts anderes übrig, als mich im 1 gegen 1 gegen den durchzusetzen. Und ich habe mir dann vorher ausgerechnet, okay, du hast so eine Chance von 35, 65, dass das gut geht. Ja. Und das heißt also, du musst irgendwie ein bisschen mehr machen. Und ja, ich habe in dem Spiel sehr gut gespielt. Ich habe, er hat zwar 2 Tore geschossen, aber die habe ich nicht auf meine eigene Kappe genommen. Aber wir haben 4-3 gewonnen und ich habe ein sehr gutes Spiel gegen ihn gemacht und also so bin ich diese Sachen angegangen eigentlich immer. Immer irgendwie eine Challenge gesucht, immer versucht, mich auch selbst sehr realistisch einzuschätzen und dann auch viel zu machen. Und ich glaube, der eine Teil, der dann bei mir ein bisschen besonders ist, weil du sagst, der Name und im Hockey, ich höre das häufig, oder einer der bekanntesten Namen, ich bin ja bei weitem nicht der beste Spieler aus meiner Generation. Also wahrscheinlich bin ich nicht mal Top 5. Aber ich habe halt, ich war der Erste in unserer Generation, der einen Facebook-Account hatte, so, und darüber auch irgendwie Sachen geteilt hat. Dafür wurde ich dann auch in der Mannschaft teilweise belächelt oder veräppelt. das war mir aber weitestgehend egal, weil am Ende des Tages irgendwann war es soweit, dass sie sich alle gewünscht hätten, sie wären auch die Ersten gewesen, aus verschiedensten Gründen. Ich hatte das schon immer, ich habe schon immer gerne kommuniziert, ich bin eher extrovertiert gewesen, immer neben dem Platz, auch auf dem Platz. Das war halt so meine Welt. Das hat nicht jedem gefallen, aber das war immer so mein Weg. Und deswegen, also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum mein Name heute vielleicht etwas bekannter ist als viele andere Hockeyspieler, die spielerisch sicherlich vor mir genannt werden müssen.
Ja, ist ein sehr spannender Aspekt. Also das ist ja eigentlich ein Charakterzug, zum Beispiel, wenn du jetzt ein amerikanischer Sportler gewesen wärst, den alle total feiern. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen eigentlich schade, ne, dass sozusagen, wie du auch sagst, wenn man dann mal ein paar Sachen anders macht, wird man erstmal belächelt und ist eigentlich die Kultur in anderen Ländern manchmal so ein bisschen so, dass eher die Leute hingucken und sagen, wow, ja, was kann ich denn von dem lernen? Also sehr, 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 sehr spannend und genau wie du sagst, Mental IQ gehört ja viel dazu. Ich könnte jetzt mit dir noch ewig lange über Hockey und deine Karriere sprechen, weil ich finde schon, das ist die Basis und das hat dich auch geprägt und jetzt reden alle im Moment über HYROX, aber das will ich jetzt auch, weil ich finde, HYROX ist eins der global spannendsten Startups im gesamten Sport. Das ist jetzt total dick aufgetragen und ich gucke jetzt mal, ob du mit den Augen rollst, weil das würdest du selber halt wahrscheinlich jetzt nicht so sagen, aber das finde ich wirklich aus verschiedensten Aspekten, über die wir jetzt gleich sprechen werden, unheimlich spannend. Wir sprechen später auch nochmal über so globale Trends im Sport, die sich, finde ich, ziemlich in HYROX auch wiederfinden. Auf dem Weg dahin, du warst ja dann als Athlet, du hast mal gesagt, Athleten sterben zweimal. Du musst ja dann irgendwie deine neue Karriere auch irgendwie starten. Du kannst ja nicht ewig Hockey spielen, einfach körperlich, ist dann irgendwann zu Ende. Wie kamst du denn dann zu HYROX? Also wie waren die Schritte dahin? Du hast ja auch nicht alleine gegründet. Wie kam die Idee und wie ging's los?
Ja, also tatsächlich würde ich dir da gar nicht widersprechen. Ich glaube, und ich gucke mir das auch ja sehr intensiv an, aus verschiedensten Gründen, so die verschiedensten Startups und Entstehungen in der Welt, vor allen Dingen in der Welt des Sports. Ich glaube tatsächlich auch, mit gesundem Selbstvertrauen, aber gar nicht überheblich gemeint, dass das vom Gesamtplattformgedanken gerade eins der spannendsten Themen ist. Und ich bin super gespannt, wo die sich das alles noch hinentwickelt. Aber zu der Frage, wie es dazu kam, wir haben in der Konstellation, mit der wir dann auch gegründet haben, haben wir auf meine Initiative hin 2014, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir uns um die Bewerbungskampagne zu den Olympischen Spielen beworben. ganz schnell abgehakt. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet und habe einen Event-Experten und einen PR-Experten angerufen, Andreas Fischer-Appelt und Christian Tötzke damals, und habe gesagt, wenn wir uns hier um die Bewerbungskampagne für Hamburg als Gastgeberstadt der Olympischen Spiele bewerben, dann brauche ich jemanden, der PR kann, und ich brauche jemanden, der Events kann. Marke können wir, aber das fehlt. So, und dann habe ich die beiden angerufen, die waren sofort dabei. Wir haben einen globalen Pitch gegen 47 Agenturen gewonnen, hatten also diesen Etat gewonnen, Hamburg global als Stadt eben bekannt zu machen und als Ausrichterstadt in der Welt vorzustellen. Riesenetat, und hätten, glaube ich, 300 Leute einstellen müssen in den nächsten 2 Wochen. Und dann kam das Referendum und Hamburg hat sich gegen die Olympischen Spiele entschieden und damit war das ganze Thema platt. Aber es passte vom Timing irgendwie alles. Christian war gerade raus, der war in einem chinesisch-französischen Konzern. Michael Trautmann war noch, dem gehörte, oder die Werbeagentur Think, wo ich auch gearbeitet habe. Und da war ich aber raus. Also passte das irgendwie vom Timing her so ganz gut. Wir haben dann losgelegt und Christian hatte an Tag 1 immer diesen Gedanken schon dabei. Eigentlich, was heute HYROX ist, nämlich, er hat gesagt, dass er fest davon überzeugt ist, dass er so eine, damals hat er Nische gesagt, das war nicht ganz klar, dass es keine Nische ist, aber dass ein Bereich in der Sportwelt fehlt, der genau da ansetzt, wo HYROX jetzt ansetzt, nämlich einen Wettkampf zu finden für die Millionen von Menschen auf der Welt, die ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Und weil man ja gerade in der Gründer- und Business- und vor allen Dingen in der Startup-Welt immer von irgendwie einem Purpose und irgendwie einem Why spricht, der Insight, der uns das Why geliefert hat, war eigentlich eine Präsentation von einem Gym-Kettenbetreiber, möchte ich mal sagen, auf der FIBO in Köln 2017. Der sagte, dass 52% aller Deutschen, die ins Fitnessstudio gehen, sagen, dass Fitness ihr Sport ist. Also wenn sie gefragt werden, welchen Sport machst du? Und das hatte sich halt, der Insight war für uns spektakulär, weil der unsere These zu 100% bestätigt hat. Denn vor 10 Jahren sind die Leute ins Fitnessstudio gegangen, haben aber gesagt, ich bin Fußballer oder Basketballer oder Hockeyspieler, Tennisspieler, aber ich gehe halt auch noch ins Fitnessstudio, um Kraft zu machen oder was auch immer. Jetzt sagen die Leute, mein Sport ist Fitness, aber wenn du dann fragst, ja, okay, aber das trainierst du, aber was ist denn der Sport, den du machst? Dann gab es halt keine Antwort, weil es da kein Produkt gab. Und da, also es gibt Obstacle Racing, aber das ist nicht in dem Sinne Sportart. Das sind Events, Veranstaltungen, wo du immer mal mitmachen kannst, auf verschiedenste Art und Weise. Gute Konzepte, aber es gab nicht diesen Sport. Und wir beschreiben das seitdem eigentlich immer so. Es ist wie, als wenn es auf der ganzen Welt hunderttausende Millionen von Driving Ranges geben würde, aber es würde keine Golfplätze geben. Und wir wollten den Golfplatz für Fitness, wenn du so willst, den wollten wir kreieren. Also ein Spielfeld für alle die, weil den ganzen Tag auf der Driving Range einen Golfball hauen, ist witzig, aber irgendwann denkt man sich, naja, gut, aber was mache ich denn jetzt mit dem Skill, den ich hier erlernt habe? Und ja, das ist im Grunde genommen ein bisschen plakativ versucht zu erklären, wie HYROX gestartet ist. Das war der Insight. Und diese These haben wir dann eben versucht aufzubauen und darum rum ein Produkt zu bauen. Das war sicherlich, die ersten 2 Jahre ging das relativ schnell, muss ich sagen, bergauf. Das hat nur keiner mitbekommen, weil von null bis zu dem Status, den wir dann 2020 hatten, war natürlich noch nicht irgendwie nennenswert so, dass da irgendwie jemand darauf aufmerksam geworden ist. Dann kam die Covid-Zeit, wo wir natürlich sehr einfach auf null gesetzt wurden, sozusagen. Und jetzt dann eigentlich erst seit Mitte letzten Jahres, würde ich sagen, seitdem ist der ganz große Bounceback gekommen und jetzt haben wir irgendwie so einen Tipping Point überschritten, wo man schon merkt, dass die globale Relevanz deutlich gestiegen ist.
Der Kern eures Erfolgs ist ja auch das Produkt. Ihr habt einfach ein sehr, sehr gutes Produkt, nämlich das Rennen und euer Konzept dazu. Wie kamt ihr darauf und was habt ihr euch für Gedanken gemacht?
Also hundertprozentig das Produkt, wobei das Produkt ist gar nicht in dem Sinne nur das Rennen. Das Produkt ist das Event, die Veranstaltung. Weil da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Auf der einen Seite produktseitig von vornherein, Christian war da der extreme Treiber. Wir wollten ein Event, was uns jetzt fiktive Zahlen, aber ein Event, was uns 200.000 Euro kostet, soll so aussehen, als wenn es 2 Millionen kostet für denjenigen, der da hingeht. Das war der erste Aufwand. Also sprich beim Branding, beim Thema Licht, beim Thema einfach Appearance vor Ort wollten wir outstanding sein. Man muss ja auch immer bedenken, dass das Bread and Butter unserer Teilnehmer oder unserer Veranstaltung sind ja die 98% Age Groupers, also wie wir sagen, everybody, der da mitmachen kann. Und die sind halt in ihrem normalen Sportalltag nicht gewohnt, in einer Halle mit DJ, mit ihrem Name erscheint auf einem Screen. Wenn man ins Ziel kommt, wird der Name gerufen und man wird beglückwünscht und dann steht da deine Finisher-Zeit und dann kannst du noch ein Foto machen und kannst danach dir 40 Fotos von deinem Wettbewerb. Das ist ja der normale Sporttreibende so in der Form nicht gewohnt. Also wir wollen ein sehr besonderes Event machen. Wie wir dazu gekommen sind, das war tatsächlich hat viele Aspekte. Zum Beispiel die Workouts an sich mussten sehr accessible sein. Also da fallen einfach manche Sachen weg, die nicht in der Masse jeder kann. Monkey Bars, also so Hangeln zum Beispiel, ist mit Eigengewicht, alles mit Eigengewicht ist schwierig, weil das gerade für Frauen in der breiten Masse etwas ist, was viel schwieriger ist von der ganzen Schulterkraft her und so weiter. Und das, um das direkt vorwegzunehmen, das ist nämlich das Schöne, wir haben exakt 50-50 Männer-Frauen-Split. Das ist total ungewöhnlich in der Endurance-Welt. Das gibt es nicht. Also Marathon, Triathlon, das ist so 70-30, 80-20. Im Kraftsport ist es noch extremer. Und die Tatsache, dass wir dazu auf 50-50 kommen konnten, ist natürlich auch wieder als Business-Produkt hochgradig interessant für jeglichen Partner, der da irgendwie mit uns zusammenkommt. Aber ist natürlich auch von der Zielgruppe einfach wahnsinnig spannend, weil wir natürlich viel breiter rangehen können, als das vielleicht in anderen Sportarten möglich ist. So, und dann gab es noch einen Aspekt bei den Workouts, das ist so diese Judgeability, ja, also du musst immer Workouts finden, wo du nicht für jeden Teilnehmer einen eigenen Judge brauchst, weil dann hast du nachher bei 8 Workouts irgendwie 400 Judges da stehen und das ist natürlich auch nicht skalierbar und nicht wirklich effektiv oder effizient. Insofern haben wir eben Workouts wie zum Beispiel die Farmers Carry, wo du 200 Meter so Kettlebells links und rechts tragen musst. Da brauchst du quasi keinen Judge, weil du kannst im Grunde nicht schummeln. Du
kommst du an oder nicht? Ja?
Wir haben dann da 3 Leute am Rand stehen, um zu schauen, dass die Dinger nicht irgendwie nach vorne schmeißen. Aber es gibt keinen Weg. Du musst ihn einmal rein und musst am Ende finishen. Also es ist sehr so gebaut, dass das sehr effektiv ist in der Umsetzung.
Ja, super, genau. Und gleichzeitig, ich höre ja so ein bisschen raus, du hast eigentlich so ein bisschen das olympische Feeling, was du hattest, auch so da integriert, ne? Wenn du sagst Musik, man kommt da rein, man fühlt sich irgendwie nochmal als was, man ist einfach was Besonderes, ne? Hast du das so ein bisschen vom Leistungssport auch adaptiert, dass du sagst, das war auch ein Element, was einfach cool ist und was am besten mal alle erleben sollten, weil jeder investiert Stunden, Tage in seinen Sport, aber sitzt dann irgendwo in irgendeiner blöden Turnhalle, wo keiner zuguckt, ja, so mit schlechter Atmosphäre.
Ja, also nein, das ist es. Ich würde die Credits dafür nicht nehmen, weil das war immer unser gemeinsamer Gedanke, auch von den anderen Sportevents, die meine Partner schon gemacht hatten. Aber wir haben im Grunde genommen, wir haben auch nicht das Rad neu erfunden. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Wir haben das Beste aus der Welt des Sports zusammengepackt. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Marathons in London, New York oder auch Hamburg, die funktionieren deshalb so gut, weil jeder das geil findet, mal mitten durch die Stadt, über die Straße, mit Leuten am Rand zu laufen. Ansonsten ist ja das Konzept, 42 Kilometer zu laufen, ist ja
absurd.
Wenn du das im Kreis im Wald machen würdest, wird da kein Mensch mitmachen. Aber mitten durch New York City, über die Brooklyn Bridge und, keine Ahnung, durch Manhattan laufen, klar, spektakulär. Wann kannst du das mal machen? Das Gleiche gilt für alle City-Marathons. Und gleichzeitig ist es eben dieses prestigeträchtige Challenge, mal diesen Marathon gemacht zu haben, so, ne? Bucketlist-mäßig. Und dann haben wir das ganze Qualifikationssystem, was es bei uns gibt für Weltmeisterschaften, wo sich die jeder Männer für eine WM qualifizieren können. Das haben wir komplett von Ironman quasi übernommen. Die Art und Weise, wie es da so spektakulär ist. Jeder Ironman-Athlet möchte sich irgendwie einmal für Kona, für diesen Hawaii World Championships qualifizieren. So. Also wir haben versucht, so das Beste aus der Sportwelt zusammenzubringen, um eben auf der einen Seite ein besonderes Sportevent zu kreieren und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was uns auch hoffentlich langfristig erfolgreich machen wird, wir haben halt sehr über den Sustainable-Charakter der Teilnehmer nachgedacht. Ich rede jetzt nicht über das Thema Nachhaltigkeit, sondern über das Thema, wie schaffe ich Retention? Wie schaffe ich, dass ein Teilnehmer wirklich ein High-Rock-Sportler wird und nicht ein One-Off-Participant, der das einmal Bucketlist-mäßig gemacht hat. Weil das zum Beispiel, glaube ich, ist im gewissen Rahmen der Vorteil und gleichzeitig auch ein Problem des Marathons. Der Vorteil vom Marathon ist, wenn du einen Marathon läufst und du erzählst es deinen Freunden, ist die erste Frage, die dir jeder deiner Freunde stellen wird, wie lange hast du gebraucht?
Ja.
Und das Witzige ist, die Antwort ist egal. Weil wenn du sagst 3,20, dann sagen alle, oh, Alter, wow. Wenn du sagst 4,20, sagen auch alle, super, wow. Und selbst wenn du sagst 5,20, dann sagen die Leute auch, oh, krass, cool. Also du wirst selten haben, dass du sagst, ich habe Marathon in 5,20 gemacht und deine Freunde sagen, was? Was ist mit dir los? Bist du nicht fit? Hier, mach doch mal Sport oder so. Das wird dir keiner sagen, wenn du einen Marathon gefinisht hast. Und du selber hast aber diesen Approach, sofort zu sagen, Mensch, ich könnte noch mal einen machen nächstes Jahr, da will ich aber 10 Minuten schneller sein. So. Also hast du ein Trainingsziel, ja, und so weiter. Bei HYROX ist genau das Gleiche. Du finishst, du hast deine Split-Times. Bei uns finde ich noch ein bisschen more sophisticated, weil du wirklich richtig Split-Times für jeden der Kilometer kriegst, für jedes Workout. Also du kannst richtig in die Analyse deiner eigenen Performance gehen und darauf dein Training aussteuern. Und das ist das, was wir halt sehen, dass die Leute wirklich Lust haben, sich zu verbessern, Lust haben, es normal zu machen. Und das Witzige ist, ich kann so eine aktuelle Statistik von 80.000 Einzelraces, die jetzt gemacht wurden bei HYROX, also Einzel heißt als Double oder in einer Staffel, sondern wirklich individuelle Races, ist ziemlich genau die Hälfte hat wirklich einmal geraced bis jetzt. Und 13.000 Athleten haben für die anderen 40.000 Races gesorgt. Ah, also, und wir sind ja erst im Jahr, wenn du so willst, post-Covid, eigentlich erst in Saison 3. So, das heißt aber, wir haben da schon sozusagen eine Cadence von 3 Events pro Person, weil die anderen 40.000 sind sogar logischerweise jetzt gerade das, was alles jetzt Top of Funnel dazugekommen ist. Aber wenn wir da hinkommen, dass da wirklich irgendwie so diese, ja, die Repetition Rate so über 3 liegt, 3-4 liegt, dann hat das natürlich, ja, also nicht nur vom Businessmodell einen enormen Impact, sondern einfach auch für den Sport an sich, dass du sagen kannst, ja, das ist halt wirklich eine echte Sportart. Die Leute machen das so, wie sie Tennis spielen, nicht irgendwie einmal im Jahr als Event, sondern das ist deren Sport. Die trainieren das unter der Woche und machen in der Saison 3-4 Races.
Also das ist was ganz Faszinierendes, kommen wir später nochmal drauf, auch die Rolle von Sport für die Gesellschaft und so weiter. Da habe ich noch ein paar Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Mich hat auch in der Analyse fasziniert, was ihr dann, ich sag mal, auf Business-Deutsch für ein Customer Lifetime Value eigentlich hinbekommt. Und dass ihr ja wirklich die Leute lange, eben wie du sagst, 20 Jahre kann man die bei der Stange halten. Und ich hatte mit dem Janis Bandorski, dem Gründer von Xletics oder CrossFit damals, auch über dich gesprochen. Ist auch ein, Janis, sehr spannender Sportunternehmer, macht jetzt mit Artist auch was Cooles im Software-as-a-Service-Bereich und der hat auch in höchsten Tönen und auch so sehr unternehmerisch sportlich darüber gesprochen, dass er meinte, ja, wir haben auch geile Events gemacht mit den Obstacle-Races, aber wie Mo und Christian das hinbekommen und das ganze HYROX-Team halt dieses die Leute auf Dauer dabei bleiben und wirklich das für sich als neuen Sport definieren, das ist einmalig und finde ich extrem faszinierend. Und was ich spannend fand, war dieser Community-Effekt, den du einfach siehst und den ihr natürlich auch entwickelt. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen wie wichtig macht ihr das aktiv, wie stark geht das auch durch die ganzen Sportler selber und durch die Athleten? Wie geht ihr mit dem Community-Ding um?
Ja, also das bedingt sich alles. Das ist auch wichtig zu verstehen, weil, also wenn du mal den Insight, den ich vorhin genannt hast, nimmst, dass 52% der Leute da in den Fitnessstudios sind und die sagen, das ist mein Sport, aber sie haben keine Sportart, in der sie sich messen können, dann ist ja dieser Community-Charakter, der bei uns wahnsinnig extrem, das feedbacken uns auch alle Triathleten, die mitmachen oder aus anderen Sportarten, die mitmachen, dieser Community-Charakter, der entsteht übrigens schon in den Fitnessstudios, in den HYROX-Kursen. Wir haben jetzt inzwischen fast 3000 globale Affiliated Gyms, wo HYROX Classes, Kurse, Group Class Training angeboten wird. Da geht das los. Da sind auf einmal, also das ist auch ein Side-Effekt. Die Leute gehen nicht mehr nur mit ihren Kopfhörern in den Gym, trainieren eine Stunde und gehen weg und haben im Grunde mit niemandem gesprochen, sondern auf einmal beginnt, was ein Riesenproblem übrigens für Gyms ist, weil es sie sehr austauschbar macht und im Grunde genommen sie sich nur eigentlich durch den Preis groß differenzieren können, weil keiner fährt 40 Minuten durch Berlin, um zu seinem Lieblingsfitnessstudio zu kommen. Das machst du für deinen Sportclub, das machst du aber nicht für ein Fitnessstudio. Da gehst du am Arbeitsplatz um die Ecke oder irgendwo, wo es gut ist, dass du in der Mittagspause hin kannst oder vorm Job noch. So, und wir kreieren auf einmal durch diese Classes, wurde auf einmal ein Community-Aspekt für die Gyms kreiert, dass da auf einmal Leute zusammen für eine Sportart trainieren, wo sie dann auch noch zusammen an dem Tag hingehen, sich gegenseitig anfeuern und die Woche danach wieder zurückkommen und sagen, ey, wir müssen mehr an Beinen arbeiten, wir müssen das machen. Also im Grunde genommen ein bisschen wie den, wir haben den Sportclub so ein bisschen ins Fitnessstudio gebracht. Und gleichzeitig hat es natürlich den Effekt, diese ganzen Leute, wenn man den Insight wieder nimmt, 52 oder über die Hälfte der Leute, die sagen, Fitness ist mein Sport, die haben ja im Grunde genommen genau das gesucht. Also die haben eigentlich eine Community gesucht und jetzt gibt's die. Also die Events sind inzwischen Meeting Points für Hyrox-Sportler von überall auf der Welt. Ein bisschen übertrieben, weil natürlich je lokal ein bisschen regional unterschiedlich, aber es gibt inzwischen die Hyrox-Reisegruppen von Leuten, die sich beim Event in Wien treffen sich 50 Leute am Freitagabend, gehen zusammen essen aus allen möglichen Teilen Europas, kennen sich alle durch Social Media, sind alle vernetzt, verknüpft und gehen freitagsabends essen und samstags haben sie alle ihren Eventtag und jeder hat die Competition und abends gehen sie dann zusammen feiern und feiern sich ihren Sport und ihre Ergebnisse. Und wir haben das im Grunde genommen eigentlich nur organisch begleitet. Wir haben von vornherein, ja, an Tag 1 habe ich, also von der Aufteilung, ich bin ja bei uns so ein bisschen global für das Thema Marketing und Kommunikation verantwortlich. Und von Tag 1 haben wir gesagt, dass unsere Social-Media-Kanäle reine Community-Kanäle sind, dass wir nur Content machen und eigentlich auch fast nur organischen Content. Wir haben wirklich, ich glaube, wir haben noch nicht 1 Euro ausgegeben für Performance-Marketing oder irgendwie digital
orientiertes Marketing. Ach, Wahnsinn.
Ja, wir haben nicht einen, also wir haben es einmal in den USA getestet, aber kann ich auch gleich noch ein bisschen, wenn es dich interessiert, erzählen, warum. Aber wir haben von vornherein gesagt, Social-Kanäle sind für uns Community-Kanäle, auf denen wir organisch unserer Meinung nach relevanten Content, aber vor allen Dingen Storytelling betreiben und die Community wachsen lassen. Ganz unsere Priorität, also wir investieren eher in, wir wollen in 10 Minuten auf Social Media antworten, auch noch bei 15.000 Nachrichten am Tag, und zwar nicht über den Bot, als dass ich das Geld investiere in Ads oder was auch immer, irgendwas, was top of funnel funktionieren kann oder so. Das war von vornherein Philosophie von uns und der Community-Charakter und auch so die Engagement-Raten der einzelnen Kanäle, auch der regionalen Kanäle, die geben uns da recht, dass das der richtige Weg ist. Also es ist kein Sales-Kanal für uns.
Genau, also eigentlich baut ihr quasi in der Ansprache der Kunden, ihr versucht die nicht zu konvertieren direkt, sozusagen wie man das aus so einem Webshop kennt, sondern ihr versucht die zu überzeugen, ja, wie ich vielleicht auch überzeugt werde, mein erstes Elektroauto zu kaufen oder irgendwas Größeres sozusagen. Und dann ist es, sage ich mal, selbst wenn euer Conversion-Flow auf der Website jetzt nicht tipptopp ist, die haben so ein Buy-in dann, dass sie zur Not beim Kundenservice oder bei Social euch sagen, ey, ich kann mich nicht anmelden, ja, was sich eigentlich jeder wünscht. Ist auch sehr, sehr spannend. Also ihr investiert sehr viel ganz, ganz früh und der Rest funktioniert dann in Anführungsstrichen, der ist dann gar nicht so wichtig. Und dann ist es eher wieder wichtig, wenn die Leute dabei sind. Weil der Kauf an sich, also sehr, sehr spannend. Das ist auch für alle, die hier vom Marketing zuhören. Glaube ich, kann man auch auf andere Produkte, wenn man über Unternehmertum oder Firma bauen nachdenkt, kann man das anwenden. Du hast kurz über das Team gesprochen. Da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Ihr seid jetzt ein großes Team, 200 Leute mittlerweile, glaube ich, oder
habe
ich
das richtig gemacht? Nee, das ist zu viel. Okay. Aber also wir sind ja so ein bisschen, die Struktur der Company ist aktuell noch. Wir haben ein Headquarter, das verteilt sich auf 6-7 verschiedene Länder, weil wir da immer lokale Gesellschaften dann haben. Aber alles unter dem Hyrox, oder Absolute Sports heißt ja die Company dahinter, aber alles unter dem Hyrox Headquarter-Dach. Dann haben wir 3 Joint-Venture-Märkte, wo wir das in einer 50-50-Partnership mit einem lokalen Hero, sage ich mal, aus dem Event-Business machen. Und wir haben inzwischen nur noch eine Lizenz, das ist Spanien, Portugal und Mexiko, was wir als Lizenz rausgegeben haben. Nee, stimmt gar nicht. Und noch eine zweite in Middle East. Das sind unsere Lizenzmärkte. Und also so ist die Firma strukturiert insgesamt. Und jetzt über alle mit Lizenznehmern und Joint Venture und so weiter wärst du wahrscheinlich irgendwie ja bei 120 oder so. Jetzt rein Mitarbeiter, die zu unserem Headquarter zählen, Festangestellte, sind wir so bei 70.
Ja, und was ist für euch sozusagen jetzt erfahrungsgemäß so die beste Expansionsstrategie? Weil ihr zeichnet euch ja schon dadurch aus, dass ihr von A bis Z das Ding kontrolliert, in Anführungsstrichen, und auch nicht kontrolliert, hört sich immer so negativ an, aber gestaltet einfach, dass ihr wirklich sagen könnt, von A bis Z habt ihr die Experience in der Hand. Ist das unabhängig von der Expansionsmethode, oder würdest du schon sagen, im Nachhinein, wäre es vielleicht, ist das irgendwie für uns der beste Way, um zu wachsen?
Naja, also ich glaube, um zu wachsen, das ist ja immer auch ein bisschen eine Frage der Phase. Am Anfang war das sicherlich eine schlaue Strategie, auch vor allen Dingen über Lizenzen zu wachsen, weil du in der Konstellation, in der wir unterwegs waren und an dem Punkt, wo die Firma stand und wie die Zahlen sich entwickelt haben, das Risiko jetzt selber Australien, selber Asien, APEC zu machen, Japan, China und so weiter, das hat, zum einen ist das ein hoher finanzieller Invest und zum anderen natürlich auch sehr risikoreich. Wir haben, glaube ich, einfach einen schlauen Weg gewählt. Wir haben da die Märkte über Lizenzen vergeben zum Start und haben jetzt inzwischen einige von denen wieder in-house geholt, haben die Lizenznehmer aufgekauft und haben die Märkte wieder in-house gebracht. Super, und würden jetzt auch in neuen Märkten eigentlich nur noch selber, also als Beispiel, wir gehen jetzt nach Indien und nach China, das machen wir komplett alleine, weil wir inzwischen eben an den globalen Erfolg des Produktes glauben. Und das heißt, wir wissen, dass das Produkt, wir haben jetzt letzte Woche ein Event in Korea, unser erstes Event in Korea gehabt. Wir sind inzwischen in Australien, bis Los Angeles, eigentlich überall auf der Welt. Mit Ausnahme Afrika hatten wir noch kein Event, da ist jetzt im September das erste in Kapstadt, aber ansonsten sind wir eigentlich, und Südamerika, da Mexiko, Mittelamerika jetzt, aber das sind noch so die Blank Spots. Ansonsten sind wir eigentlich überall und wir zweifeln nicht daran, dass das Produkt vor Ort funktioniert. Und dann können wir jetzt auch in dem Sinne dahin selber expandieren, weil wir wissen, wir brauchen ein gutes lokales Team, 3-4 Leute, die da Gym-Marketing, Marketing, Sales und eben vor allen Dingen Customer Service, also Athlete Services macht. Und dann können wir das mit unserer Expertise und unserer regionalen Struktur, können wir dann die Märkte sehr gut bedienen. Und das ist eigentlich auch
die Strategie. Auch ein cooles Beispiel, wie du als Unternehmer, manchmal ist man da ja verkopft und sagt, das ist jetzt meine Strategie, sondern die kannst du halt auch nach Phasen, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist irgendwie ein pragmatischer Typ, dass man das halt nach Phasen anpasst und jetzt nicht sagt, das ist jetzt per se das Beste oder Schlechte, sondern einfach sozusagen ein bisschen opportunistisch guckt, was ist jetzt das Beste fürs Business. Ihr seid aber auch als Dreier-Team oder als Dreier-Gründer-Team sehr komplementär, ne? Das würdest du auch vielleicht wieder so machen, wenn andere Leute über Gründung nachdenken, weil ihr habt euch ja einfach von dem, was du beschreibst, auch irgendwie extrem gut so ergänzt. Jeder für sich. Du warst so ein bisschen der Young Gun in der Truppe, aber würdest du allen Gründern wahrscheinlich auch empfehlen, wirklich zu gucken, wie sind komplementäre Stärken bei meinen Mitgründern?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also das weiß ich gar nicht, ob ich das so, was ich da so raten würde, weil es gibt ja wirklich verschiedenste Erfolgsmodelle, glaube ich, bei guten Gründerteams oder erfolgreichen Gründerteams. Müssen ja nicht immer die, sind ja nicht alle gut oder auch andersrum, nicht alle guten sind erfolgreich. Ich glaube, das sind verschiedenste Faktoren. Da würde ich tatsächlich gar nichts raten. Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, dass man eine Basis findet, auf der man erfolgreich zusammenarbeiten oder auf der man gut zusammenarbeiten kann, und zwar über alle Phasen, die so eine Gründung beinhaltet, die guten, die schlechten, dass man sehr gut miteinander auf sich einstellen kann. Ich glaube, dass das eine große Stärke von mir ist, dass ich ich bezeichne mich da gerne als Chamäleon, eigentlich so in jeder Runde mich wohlfühle oder mich zumindest darauf einstellen kann, egal ob das jetzt, egal aus in welchem Klientel, und deswegen fällt es auch überhaupt nicht schwer, mit Persönlichkeiten oder mit besonderen Persönlichkeiten oder starken Charakteren oder so, oder auch schwachen Charakteren, mich zusammenzusetzen und zusammenzuarbeiten, weil ich mich da eigentlich immer sehr gut drauf einstellen kann. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke von mir. Aber bezüglich der komplementären Fähigkeiten, klar, also ich meine, ich bin fast 20 Jahre jünger als meine beiden Gründungspartner. Jetzt muss man dazu sagen, dass Christian und ich das ja operativ von vornherein geleitet haben. Michael gerade am Anfang da viel auch sein Netzwerk aktiviert hat. Aber dann Christian und ich jetzt seit 2017 da sozusagen im Office zusammensitzen und dementsprechend ich habe mehr Zeit mit ihm verbracht als mit irgendjemand anderem. Und wir kannten uns vorher ja gar nicht, also außer
ihr kanntet euch gar nicht, außer aus der Bewerbung.
Genau, also da haben wir 6-7 Meetings zusammen gehabt und ansonsten kannten wir uns tatsächlich gar nicht und haben uns dann erst dadurch richtig kennengelernt. Und also das würde ich jetzt nicht grundsätzlich jedem raten, dass man mit jemandem gründet, den man erst letztes Mal getroffen hat. So, also das muss ja immer, da muss jeder seine eigene Geschichte schreiben.
Ja, also ich habe noch ungefähr 150 Fragen zu HYROX und würde am liebsten jetzt noch 3 Stunden mit dir reden, aber habe noch ein paar andere Themen. Eine letzte Frage zu HYROX noch. Ihr habt ja jetzt aus meiner Sicht, unternehmerischer Sicht, echt so ein Flywheel kreiert, weil ihr wirklich verschiedene Stakeholder, die sich selbst befruchten und selbst quasi multiplizieren, drin habt. Also bis hin zu den Fitnessstudios, wo du sagst, hey, die Fitnessstudios haben jetzt irgendwie mit HYROX-Kursen wieder einen ganz neuen Weg, um Retention zu haben. Ihr habt noch das Thema Merch und eure eigenen Produkte. Wo siehst du so in 2-3 Jahren? Du hast gesagt, du bist nicht so der Typ für die Riesenvisionen, ja, aber wie sind jetzt zumindest die nächsten Schritte, die nächsten 1-2 Jahre? Was sind eure Ziele? Wie geht's weiter?
Nein, aber das passt eigentlich gut, weil das hätte ich vor 3 Jahren anders beantwortet. Aber jetzt auch wieder, wo ich das Gefühl habe, das ist greifbar und es entwickelt sich in eine Richtung und deswegen dann wieder all in. Also ich bin 100%ig davon überzeugt, dass Fitness Racing, also das würde ich mal als Begriff über HYROX setzen, als sozusagen Sport Vertical in der Welt des Sports. Ich glaube, Fitness Racing wird zusammen mit Padel einer der größten Wachstumsmärkte im globalen Sport sein in den nächsten 10 Jahren. Und HYROX, wir haben den Anspruch, das Goldprodukt in diesem Fitness oder in diesem Sport Vertical zu sein. Ich glaube da wirklich dran. Also nochmal, ich nehme da HYROX bewusst raus, weil ich glaube, dass da noch ganz viele andere Produkte kommen werden und andere Formate, kürzere, längere, intensivere, weniger intensive. Also da wird viel passieren, bin ich sicher. Aber wir haben, glaube ich, schon einen guten Wettbewerbsvorteil, einen Vorsprung. Die Eintrittsbarriere ist relativ hoch und um unseren Standard auch gerade im globalen Vergleich herzustellen, muss man schon echt richtig investieren jetzt. Und wir wollen das beste Produkt bleiben. Das ist unser Job. Unser Job ist, dass egal wie viele Races, Fitness-Races da draußen noch kommen und es gibt, das ist alles ehrlicherweise super, weil das sehe ich null als Konkurrenz. Das sehe ich einfach nur als, die machen mit unser Marketing. Weil am Ende des Tages wirst du, wenn du Fitness-Racer bist, wirst du am Ende Lust haben, bei dem besten Produkt in dem Markt mitzumachen. Und wenn wir sicherstellen, dass wir das beste Produkt in dem Segment sind, dann werden die Leute früher oder später auch von HYROX hören oder auf den HYROX-Zug aufspringen. Und das ist unsere Hausaufgabe. Aber ich bin wirklich 100%ig davon überzeugt, dass Fitness Racing als Vertical, ich wage sogar die These, spätestens in 10 Jahren olympisch ist.
Ja, Wahnsinn. Brauche ich noch nicht mal auf Holz klopfen, glaube ich auch nach dem Pitch, den du mir gerade gegeben hast. Wir gehen ein bisschen von HYROX an sich weg, auch wenn ich gerne noch weitermachen würde. Nochmal zu den Parallelen, die du, ist immer noch HYROX, aber die du von deiner Leistungssportlerkarriere und Unternehmensaufbau siehst. Also was hast du vielleicht gelernt aus dem Leistungssport, wo du sagst, ey, das war etwas, weiß ich nicht, beispielsweise Feedbackkultur, das hat mir dann auch im Unternehmertum geholfen. Oder wenn du jetzt deine Firma führst, was sind da so Parallelen oder Erfolgsprinzipien, die du anwendest aus dem Sport im Business?
Ja, also erstmal sind die natürlich weitestgehend unterbewusst und gar nicht so, okay, das war ja damals das Learning, das mache ich jetzt so. Und ich glaube, und so bin ich auch. Ich glaube auch, wir haben auch schon häufig so, wenn man über Kultur in der Firma spricht oder sowas, wir sind da sehr, dann schmunzeln so gerade unsere, ich sag mal, Executive-Level-Kollegen immer. Aber da machen sie auch einen Fehler, weil sie das sehr corporate-mäßig einschätzen. Also, dass man da wirklich sich hinsetzt und jetzt, ich kenne das ja auch noch aus den Agenturen, in denen ich war, dass man jetzt irgendwie so eine Vision formuliert und eine Mission formuliert und Statement und so weiter. Wir machen das halt alles total spielerisch und operativ. Also wirklich, ohne nachzudenken, wir machen die Dinge so, wie wir sie machen, aber das ist auch ein enormer Anteil der Kultur, wie wir die Firma sozusagen aufbauen. Also das, wir müssen halt nicht so richtig sagen, irgendwie unsere Tür ist immer offen. Das muss ich niemandem sagen, weil meine Tür ist literally immer offen. Und da wird auch jeden Tag alle 2 Minuten durchgegangen. Also das brauchen wir gar nicht so, weißt du, das muss man nicht kommunizieren, sondern
nicht
das
so
ist faktisch.
Künstlich, ist einfach natürlich, ne?
Ja, aber wirklich, also es ist halt wirklich so. Wir sitzen auch alle auf dem gleichen Level und haben nicht irgendwie, Christian und ich haben zwar irgendwie Einzelbüros, aber es sind Glastüren und die sind offen. So, und Also das, ich glaube, das sind so viele Kultursachen. Wir haben immer schon extrem Wert darauf gelegt, auch viel mit dem Team zu feiern, an Eventwochenenden nach den Events erfolgreich sich abends noch in eine Bar zu gehen. Also wir sind ja viel unterwegs auch mit dem Team einfach und man verbringt viel Zeit zusammen außerhalb vom Büro, was ja auch nicht so normal ist für viele in vielen Jobs. Viele Reisetage, viele Flugstunden, Bahnfahrten, was auch immer, wo das Team zusammen ist. Und deswegen ist uns diese Nähe der Truppe schon sehr mit dem Teamsport vergleichbar. Und deswegen, alle Sachen, die ich so reinbringe, sind eher spielerisch. Und weil ich sie immer schon so gemacht habe, wenn ich Teams geführt habe, auch in der Hockeyzeit. Und ganz konkret, ja, du hast eben das Thema Feedback angesprochen. Das ist ein Learning, was ich gerne und häufig erwähne. Einfach, weil es einfach eine Beobachtung ist, dass Leute, die aus dem Sport kommen, mit Feedback einfach ganz anders und einfacher umgehen können als Leute, die nicht aus dem Sport kommen. Und ich sage das bei uns jedem und ich sage es auch total oft, ich möchte erstmal Feedback grundsätzlich als konstruktiv verstanden wissen. Da ist natürlich mein Job dabei, das auch in der Ansprache konstruktiv wirken zu lassen. Aber selbst wenn es mal nicht hundertprozentig im richtigen Ton ist, erwarte ich von jedem bei uns, und das formuliere ich auch häufig, dass trotzdem jedem klar ist, dass das immer die Sache an sich dahinter steht. So, und ich muss in der Lage sein, einem Kollegen sagen zu können, dass das, was er gerade gemacht hat, scheiße war. Also so formuliere ich das auch immer, weil ich sage, wenn wir jetzt deswegen ein Problem haben, weil ich sage, dass das scheiße war, weil du dann beleidigt bist, dass ich das Wort scheiße benutzt habe, als Beispiel, jetzt fällt hier ziemlich oft das Wort scheiße, aber da musst du jetzt...
Wir müssen so ein Explicit in den Podcast nachher machen.
Ja, genau. Dann sage ich, dann haben wir ein grundsätzliches Problem, weil ich kann viele Dinge und will auch viele Dinge nicht immer so formulieren, dass sich jetzt keiner auf die Füße getreten fühlt, weil das ist im Sport auch nicht so. Wenn du, meine Tochter, ältere Tochter ist 8, wenn die in einem Spiel eine Aktion nicht richtig macht, dann sagt der Trainer, Emma, das war nix, mach das nochmal. Und so lernt die, seit sie 6 ist, mit Feedback umzugehen und kann man jetzt drüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, auch egal, aber es ist erstmal da. Und das habe ich schon, das ist schon eine Beobachtung, dass Leute, die aus der Sportwelt kommen, sich damit viel einfacher tun als Leute, die das nicht schon von klein auf so gelernt haben, wo du dann viel darüber sprichst, ja, aber hier, nee, will ich nicht hören. Das war jetzt so, das ist jetzt hier das Feedback und das machen wir jetzt nochmal.
Ja, total spannend. Also ich habe das Gefühl, du hast schon gesagt, du machst die Sachen natürlich, das Thema Feedback. Man merkt auch total eine Leidenschaft bei dir. Ja, du hast gesagt, wir machen die Dinge, wie wir sie machen. I do the things the way I do it. Wie wichtig ist es denn für dich, dass du auch an was arbeitest, wo du wirklich dann die Leidenschaft hast? Weil im Sport hast du es ja genau vorhin gesagt. Du hast halt damals nicht im Hockey gespielt, um Nationalspieler zu werden, sondern you just did it. Aber ich meine, viele Leute da draußen, die jetzt zuhören, und du kennst es wahrscheinlich auch, es ist manchmal so schwer, sozusagen der Leidenschaft dann auch zu folgen. Weil klar, jetzt ist für dich High Rocks alles klar, aber was ist denn da dein Take zu diesem Thema Leidenschaft wirklich auch zu folgen? Weil es ist nicht immer so einfach, wie du und ich das jetzt sagen, ne?
Nein, und ich habe auch nach der Karriere da bestimmt 2 Jahre gebraucht, bis ich dann sozusagen diese Leidenschaft wieder entwickeln konnte oder entwickelt habe. Weil ich meine, gut, wir haben angefangen, gegründet und dann war ich immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Also ich war auf der einen Seite noch eingeladen als Sportler bei diversen Veranstaltungen oder bei Fernsehformaten oder weiß der Geier. Ich war ja gerade noch in Rio bei den Olympischen Spielen und dann ein Jahr später war ja nicht vorbei, auch in meinem Kopf nicht so. Also das hing so 2 Jahre noch in der Schwebe, wo ich mich immer so ein bisschen, wo ich noch nicht so richtig wusste, bin ich jetzt eigentlich Sportler oder bin ich jetzt lieber das, bin ich jetzt Unternehmer? Und diese Übergangszeit, die hat echt gedauert bei mir, bis ich wirklich morgens, genau wie du jetzt sagst, also jetzt denke ich halt 24 Stunden am Tag über High Rocks nach, so wie ich früher 24 Stunden am Tag darüber nachgedacht habe, wie ich ein besser Hockeyspieler werden kann oder mir Gegner angeguckt habe, Spiele angeguckt habe, eigene Spiele angeguckt habe und so weiter, trainiert habe. Und genauso denke ich halt jetzt über High Rocks nach und versuche so viel wie es geht, da gedanklich mich mit zu beschäftigen. Und deswegen, diese Leidenschaft ist hundertprozentig das A und O. Also ohne die keine Chance.
Wie kriegst du das unter einen Hut? Weil ich glaube, als Leistungssportler hast du damals ja erstmal in Anführungsstrichen nur den Sport gehabt. Heute hast du Familie, man hat einfach mit unserem Alter ein paar mehr Hüte auf, ja. Wie kriegst du diesen Fokus hin? Also wie machst du das? Sicherlich nicht, dass du einmal sagst, jetzt mach ich einen Knopf, sondern es ist ein konstanter Daily Struggle, ja. Wir sind alle so ein bisschen Athleten des Alltags, aber was sind da deine Herangehensweise an diese multiple Belastung auch, ja?
Ja, also erstmal ist es schon auch eine Priorisierung des Alltags in einer gewissen Form. Also zum Beispiel, ich habe jetzt noch nie von vornherein nicht, also den so klassischen Tech-Gründer, zumindest wie sie es immer erzählen, ich glaub's ihnen, aber könnte ich nicht, Gründeralltag irgendwie, sondern ich bringe meine Kids morgens um 8 in die Schule an einem normalen Tag, dann gehe ich zum Sport, entweder laufen oder halt ins Gym, wie sich das für einen Hyrox-Athleten gehört. Und dann fahre ich so gegen kurz nach 9 Richtung Büro. Das ist eigentlich so der normale Alltag. Und ich bin auch selten nach 19:30 zu Hause, weil ich auf jeden Fall die Kids noch sehen will und mit denen noch irgendwie ein bisschen kurz zumindest Zeit verbringe. Wenn ich schaffe, bin ich auch früher zu Hause. Dann haue ich um 6 oder so schon ab im Büro. Also an der Stelle schon mal, das ist relativ konstant. Und naja, und dazu kommt natürlich, dass ich meine, man befindet sich ja auch als Familie oder als Paar oder als im Leben auch immer in Phasen und ist als Team unterwegs. Und im Moment haben wir halt, also meine Frau und ich, sind wir halt in der Phase, wo sie mich unfassbar unterstützt, weil sie mir den Rücken frei hält. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass das Ganze, was wir hier machen, ja in einer gewissen Form auch für uns als Familie langfristig gedacht ist und nicht nur meinem persönlichen Spaß dient, dem ich jetzt von morgens bis abends hinterher renne. So, und da haben wir ein super Modell gefunden für uns. Natürlich würde sich meine Frau auch wünschen, dass ich manchmal nicht so häufig dann noch reisen muss oder sowas. Das ist auch sicherlich die eine Sache, die so über die nächsten 2-3 Jahre auch weniger werden wird, weil wir jetzt eben auch lokal die Teams so aufgestellt haben, dass man gar nicht mehr bei jedem Event irgendwie sein muss. Was auch gar nicht mehr geht. Wir haben 63 Events dieses Jahr, also das wäre absurd.
Unmöglich,
aber, ja. Aber ja, und das ist auch schon weniger geworden. Und sie war das ja auch schon gewohnt von meiner Hockeyzeit her. Da bin ich ja auch viel gereist. Aber ja, aber ich glaube, wir haben da ein super Modell gefunden. Aber ohne den Support von zu Hause ist das natürlich alles nicht leistbar. Keine Frage.
Also ich finde das total wichtig, das eben auch zu erwähnen, weil ich glaube, wenn man von außen irgendwie auf so Leute wie dich guckt, dann fragen sich viele Leute, oh Gott, wie macht er das und so, und auch mal zu sagen, wie organisierst du es? Ich finde den Gedanken, dass man auch das Leben in Phasen denkt, ja, also dass man nicht sagt irgendwie, ich bin jetzt hier nur der Arbeiter und meine Frau ist zu Hause, sondern dieses Mischding irgendwie zu haben und sich auch wirklich einen Rücken frei zu halten und sich das auch bewusst zu machen, das finde ich total, total wichtig. Ich erlebe das tatsächlich häufig in meinen Firmen, dass dann doch am Ende immer die Frau sozusagen auch zurücksteckt sozusagen, aber in einer Art und Weise, dass sie dann für immer zurücksteckt. Und ich finde es viel einfacher zu sagen, wenn in der einen Lebensphase mal der eine und vielleicht wenn Hyrox, wie du sagst, mal anders läuft, auch wieder, dass man es ein bisschen umdreht, aber einfach so für sich den richtigen Mode in einer sozusagen, ja, wie du es gesagt hast, als Team in einer Partnerschaft findet. Ich glaube, das ist ein ja wichtiger Aspekt, der oftmals zu wenig erzählt wird. Ja?
Auf jeden Fall.
Ich habe von vielen Athleten diese Fragestellung gehört, wie plane ich meine Karriere nach der Art Karriere? Alle sagen, ich sterbe einmal schon als Athlet auf jeden Fall, ich muss zweimal sterben. Diese Frage ist riesig. Du hast schon vorhin davon gesprochen, man muss sich auch irgendwie die Zeit nehmen. Was würdest du denn jetzt den ganzen Athleten da draußen empfehlen, die noch im Sport sind, die irgendwann auch ein Karriereende haben? Wie geht man da ran, um nicht in so ein Loch zu fallen? Weil du bist jetzt ein positives Beispiel, aber es gibt auch schon viele Athleten, die wirklich sagen, oh, danach habe ich echt hier, ich bin echt in einer Depression gelandet. Wie würdest du jetzt sagen? Und ich glaube, Athleten haben ein Riesenpotenzial als Gründer, da kommen wir gleich noch zu, als Unternehmer. Wie würdest du aus deiner Perspektive, was würdest du ihnen jetzt an die Hand geben, so als Tipps?
Naja, also erstmal ist das sehr subjektiv, weil man muss da wirklich unter den Sportarten unterscheiden. Ich habe mit Jan Frodeno mal länger dazu gesprochen, kennen glaube ich alle, hoffe ich, ja, muss ich nicht erklären.
Absolut.
Der gesagt hat, duale Karriere im Triathlon Ironman-Sport keine Chance. Wenn du dich noch auf irgendwas anderes konzentrierst, außer auf Weltklasse werden im Ironman-Bereich, kannst du vergessen. So, das heißt, wenn ich ihm das glaube, dann sage ich, das ist zum Beispiel eine Sportart, das muss man schon mal sehr individuell betrachten, wie man dann Karriere nach der Karriere definiert. gleichzeitig, also ich würde es tatsächlich wahrscheinlich vor allem erstmal finanziell definieren. Also ich glaube, die Antwort ist eine andere für einen Fußball-Bundesligaspieler als für einen Tischtennis-Bundesligaspieler, der nicht Timo Boll heißt. Ich glaube, man muss da schon genau hingucken, weil ich meine, die Sportler sind ja zu 99% wirklich intelligente und vor allen Dingen auch lernfähig und durchsetzungsfähig und können sich eben auch resilient in ganz vielen Bereichen, so dass ich immer das sehr individuell betrachten würde und die Antwort deswegen so ein bisschen juristisch auf das kommt drauf anschieben würde, weil das Entscheidende ist einfach, dass man sich frühzeitig anfängt, damit zu beschäftigen. So, und ich glaube, das ist das Learning, wo ich Glück hatte. Das hat mir niemand gesagt, aber ich habe das für mich rausgefunden aus verschiedenen Gesprächen mit Teamkollegen, die ihre Karriere beendet hatten, 5, 6 Jahre vor mir, wo so Sätze gefallen sind, die mir wahnsinnig geholfen haben, auch wenn sie gar nicht so gemeint waren, aber die haben mir geholfen, mich damit zu beschäftigen. Ich glaube, dieses Beschäftigen ist das Entscheidende, weil wenn dann die Lösung für dich ist, Jan Frodeno-mäßig, ich kann mich auf nichts anderes beschäftigen, bis ich aufhöre, dann ist das aber auch schon mal wichtig, weil dann habe ich schon mal angefangen, mich genau damit zu beschäftigen. Und dann ist dieses von 100 auf 0 anders, weil du dich schon 4 Jahre darauf vorbereitet hast, dass es irgendwann, wenn du aufhörst, dazu kommt. Und dann fällt es dir auch leichter zu sagen, so pass auf, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Sabbatical und in dem überlege ich mir, was ich mache, weil da habe ich im Moment nicht die Zeit zu, jetzt muss ich mich hier auf die Karriere konzentrieren. Anders, wenn du genügend oder wenn du viel Geld verdient hast mit deiner Sportart, dann macht es auch sehr viel Sinn, sich sehr früh damit zu beschäftigen. Was mache ich? Investiere ich? Werde ich Business Angel in vielen Bereichen? Versuche ich, mein Geld da anzulegen, mich mit einem Netzwerk zu umgeben von Leuten, die mir danach in verschiedensten Bereichen weiterhelfen können, um dann eben nicht danach in eine Situation zu kommen, wo ich irgendwie bei Null anfange. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich der einzige Tipp, den ich geben wollen würde, weil ansonsten ist dieses, finde ich das, der einzige Tipp ist, fangt an, euch rechtzeitig damit zu beschäftigen, dass dieses Leben endlich ist. Dieses erste. Das zweite auch, aber das kommt später. Aber dieses erste ist endlich und irgendwann ist Schluss. Und ich muss mich früher, als ich glaube, damit beschäftigen, wie es danach weitergeht. Und das ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Das kann total befreiend und hilfreich sein, sich damit zu beschäftigen. Und nochmal, da gibt's auch keine richtige oder falsche Antwort. Ich meine nicht mit beschäftigen, dass ich mit 24 wissen muss, was ich mit 33 nach dem Karriereende mache. Also unter uns gesagt, ich wusste ja bis, ich hatte eine Idee, aber das, was ich jetzt mache, war während der Karriere nie absehbar. Aber dieser Aufbau des Netzwerkes, sich mit Leuten zu umgeben, auch interessiert zu sein, sich in gewissem Rahmen, ein Netzwerk aufzubauen, was auch, also auch da vielleicht, ich habe immer gesagt, mein Harvard-Studium ist mein Netzwerk. Also das, der Entrance, den der, sag ich mal, Top-Student, Ivy College in US oder was auch immer, die irgendwelche Abschlüsse an den großen Colleges machen und da mega Karriere hinlegen und dann die Beraterkarriere oder was auch immer Richtung Startup machen, die Karriere konnte ich nicht machen, weil ich habe was anderes parallel gemacht. Aber mein Harvard-Abschluss ist das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, weil da kannst du noch so lange an den Top-Unis studieren. Die Leute und die Menschen, die ich kennenlernen durfte in der Zeit durch meinen Sport, können das nicht ersetzen. Und dieses Netzwerk dann auch zu nutzen und davon zu profitieren, das ist so ein bisschen der, ja, das war, glaube ich, so ein bisschen der Winner für mich.
Ja, super spannend. Und ich glaube, es geht ja auch nicht nur ums Finanzielle, sondern dass du auch wirklich Dinge machst dann in deiner zweiten Karriere, die dir Spaß machen. Und ich finde, das verkörperst du so krass. Und deswegen bin ich auch für den Podcast ein bisschen jetzt an dir dran geblieben, weil ich finde schon, das ist irgendwie, das Leben hat ja nicht nur die Rendite irgendwie in Geld und irgendwelchen Besitztümern, sondern eben in diesem, ja, dass man am Ende möglichst viele Tage hat, prozentual, wo man gesagt hat, wow, ich habe meinen Bedürfnissen irgendwie entsprochen und nach meinen Bedürfnissen gelebt. Ich glaube, das sind so nach meiner Beobachtung die Menschen, die so am zufriedensten durchs Leben gehen. Und ich glaube, auch wenn jetzt ein Athlet zum Beispiel sehr viel verdient hat, ist dann noch mal mehr zu sagen, ich möchte wirklich Dinge tun, die mich total begeistern. Wir haben eben über Dirk Nowitzki gesprochen. Einfach, da merkt man, der ist einfach so ein Kümmerer-Typ, ja, sieht man in seiner Karriere, und der liebt es, Menschen zu helfen, und hat ja mit seiner Foundation auch einiges so. Und ja, das ist dann vielleicht da sozusagen dann so dieser Spike, den man auch noch vielleicht noch ausleben kann. Und ich finde die Diskussion unheimlich spannend und glaube, wie du sagst, eine frühzeitige Beschäftigung und auch, wie du das gemacht hast, sich Zeit zu geben. Weil ich glaube, für dich ist das jetzt alles schnell gegangen, aber du hast es vorhin ja auch gesagt, ihr habt 2017 gestartet, ihr hattet Covid, wir wollten eigentlich noch über das ganze Thema Impfzentren und so, wollte ich auch noch sprechen, das schaffen wir jetzt heute nicht, aber es ist einfach auch ein Journey, ne, wo man hinkommt und sehr, sehr spannend und ja, kann man glaube ich noch viel zu sagen. Ich hatte noch zwei Themen jetzt, bevor wir fertig werden, und zwar ich finde, es gibt noch einen Aspekt von HYROX, über den wir noch nicht gesprochen haben, und zwar habt ihr fast eine sehr gesellschaftlich positiven Impact. Ja, und wie meine ich das jetzt? Ihr schafft es eigentlich, eine Sportart zu kreieren, die dafür sorgt, dass die Leute öfter ins Gym gehen. Es gibt ja viele Studien, nicht nur Cardio, sondern man soll auch Krafttraining machen. Das hilft, um länger zu leben. Also ihr schafft es, die Leute länger zu leben. Ihr schafft eine Sportart zu schaffen, die Frauen und Männer auch gleichberechtigt, auch ein wichtiges Thema. Und ihr schafft sozusagen auch das Thema Community zu schaffen, nämlich vor allem in heutigen Zeiten eine physische Community. Das finde ich so cool. Und auf den Aspekt wollte ich nochmal eingehen, weil heute passiert alles online, wir sind auf Social Media, man lebt ein teilweise, man sagt ja, ein sehr connectedes, aber auch ein sehr einsames Leben. Und wie wichtig ist denn für dich sozusagen selber persönlich, aber auch im Sport dieser gemeinsame Aspekt, und welche Bedeutung hat das auch ja für unsere Kinder und für unsere Gesellschaft, dass man das doch auch physisch gemeinsam halt erleben kann?
Naja, also ich komme ja nur aus dem Teamsport. Also ich bin seit Geburt gewohnt, Sport in der Gruppe zu machen und Erfolge zusammen zu feiern und Niederlagen zu teilen. Insofern für mich gibt es gar keinen anderen Weg. Ich muss gestehen, ich genieße inzwischen meinen morgendlichen Run alleine. Das zähle ich gar nicht so richtig als Sport. Das ist eher so ein bisschen so fast, hat fast was Meditatives. Ich laufe auch zum Beispiel nicht mit Kopfhörern oder so, sondern ich laufe einfach nur so und merke dann selber, wie ich denke, wie mir Sachen durch den Kopf gehen und so weiter. Aber ansonsten ist natürlich das richtig, was du sagst. Das ist jetzt, es wäre zu hoch gegriffen, wenn ich jetzt irgendwie so die gesellschaftliche Relevanz von HYROX dahin stelle, weil am Ende des Tages sind das natürlich einfach positive Abfallprodukte von dem, was wir machen. Aber ich glaube, zwei Themen sind dabei super relevant. Das erste ist, Sport in der Gruppe sorgt einfach für andere Formen von Motivation für alle Beteiligten, neben dem Challenge-Charakter. Es hat einen anderen Motivationsfaktor, wenn du sagst, ich bereite mich als Team auf etwas vor. Macht es viel einfacher, deinen Schweinehund zu überwinden, weil du eben morgens um 8 Uhr zur Group Class gehst. Nicht nur, weil du sagst, ich will das jetzt machen, sondern auch, weil du sagst, die anderen sind auch da, come on, let's do it. Also es hat ganz, ganz viele positive Effekte, warum es in der Gruppe einfach Sinn macht. Aber der Aspekt, auf den ich wirklich am meisten hinweisen will, ist, wir haben diese 50-50, also eigentlich Gender Equality auf der Participation-Seite. Und das ist so krass wichtig, weil es einen riesen Vorurteil abbaut. Und das ist, dass Frauen irgendwie nicht kompetitiv sind, dass sie sich nicht messen wollen, dass sie irgendwie, lieber Yoga machen als irgendwie. Das ist halt, das können wir halt hundertprozentig widerlegen. Wir haben exakt so viele Frauen, die sich dieser vermeintlich anstrengenden Challenge stellen und die auch ihre Zeiten alle angucken und alle mega ehrgeizig sind in, wie optimiere ich meine Splits, wie werde ich besser und so weiter und so fort. Die Group-Class-Trainings sind voll von Frauen, da ist das Verhältnis viel höher an Frauen als Männern, die dann doch noch eher alleine eben Krafttraining machen und so weiter. Also das ist eigentlich, da können wir wirklich einen riesen Beitrag leisten, oder machen wir auch, versuchen wir auch so viel wie es geht zu kommunizieren, dass man mal wegkommt von diesen, Frauen sind so und Männer sind so. Also hätte uns das doch keiner geglaubt, wenn wir gesagt hätten, wir starten hier so eine Fitness-Kraftsportart und da werden 50% der Teilnehmer werden Frauen sein. Das hätte doch keiner geglaubt. Jeder hätte uns gesagt, völliger Bullshit, ihr schiebt da Schlitten martialisch, das machen doch die feinen Mädchen nicht. Ja, Bullshit, ist so, machen sie. Und das finde ich geil.
Ja. Absolut. Also ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes eine Power-Sportart für Power-Frauen und davon gibt sehr, sehr viele für Power-Frauen und Power-Männer, unabhängig vom Geschlecht halt einfach. Und das finde ich super cool. Ihr habt jetzt super viel verändert mit HYROX. Ich mache mir ja auch viel Gedanken mit meinen anderen Podcast-Gästen und sonst im Netzwerk über die Zukunft des Sports. Und ich habe die Hypothese, dass eigentlich jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre eine der spannendsten Phasen im Sportbusiness kommt, weil einfach die Art von Sport neu definiert wird. Ihr habt das mit HYROX von A bis Z, von der Wertschöpfungskette, wie du gesagt hast, gemacht. Content wird anders konsumiert. Wer guckt sich noch irgendwie 90 Minuten Bundesliga an, wo dann irgendwie auf 0-0 gespielt wird? Wir wollten eigentlich jetzt intensiv über mögliche Modelle im Sportbusiness sprechen. Das machen wir nochmal separat mit Blick auf die Uhr. Aber du bist ja auch total begeistert im Sportbusiness. Wir wollen auch alle ermutigen, die hier zuhören. Wenn ihr eine Business-Idee im Sport habt, schreibt Mo und mich an. Seht im Podcast meine Kontaktdaten und ich gebe es an Mo weiter. Ihr könnt ihn sonst natürlich sicherlich auch auf Kanälen erreichen. Aber wie siehst denn du das? Teilst du die These, dass das jetzt eigentlich eine ganz spannende Phase für Business im Sport ist? Viele Leute träumen davon, was in dem Bereich zu machen. Oder wie siehst du das Ganze?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das eine spannende Phase ist. Es gibt gewisse Bereiche, gerade in der Metrik, alles was so KI ist und auch was so Data Analytics ist. Ich glaube, da ist noch eine Menge rauszuholen im Sport. Wir sehen das bei uns immer wieder im Bereich von Bewegungsanalytik zum Beispiel. Also wir haben immer mal wieder so Approaches, dass man irgendwann mal den Wallball-Judge, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ersetzen kann, weil eine KI letztendlich das Ergebnis für uns liefern kann, war die Person tiefer als 90 Grad in der Kniebeuge und ist der Ball oben gegen das Target geknallt. Aber das sind so Formen, da haben wir auch schon viel gesehen, uns wurde auch schon viel vorgestellt. Da sind noch so ein, zwei Schritte zu tun. Das ist so ein bisschen wie bei künstlichem Fleisch. Das schmeckt auch noch nicht ganz so, wie es sollte, um es wirklich zu ersetzen. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht ganz da. Und dann glaube ich eben einfach, dass wir in einem Eventzeitalter leben. Die Leute haben enorm viel Bock rauszugehen, Sachen zu machen, Sachen zusammenzumachen, Dinge zu erleben. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, was so Veranstaltungen angeht. Und ein Aspekt, der noch für mich dazu kommt, ist, die nächsten Olympischen Spiele sind in Los Angeles. Und dieser 4-Jahres-Zyklus wird, glaube ich, für den Weltsport nochmal was ganz Besonderes bedeuten, weil sowohl mit Los Angeles als auch Brisbane bei den Sommerolympischen Spielen jetzt die nächsten 8 Jahre im Grunde genommen von so Sporthochburgen dominiert werden, wo Sport auch gesellschaftlich eine ganz andere Rolle spielt als hier bei uns. Ich glaube, LA, ich meine, die letzten Olympischen Spiele in den USA sind echt inzwischen eine Weile her. Da wird einiges passieren. Das werden unglaubliche Olympische Spiele werden. Und ich glaube, dass die ganze Vorbereitung dahin und die Infrastruktur, die aufgebaut wird, und gerade der Druck, der aus Amerika da auf die globale Sportwelt entsteht, der wird enorm sein. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass das eine ganz, ganz spannende Zeit ist, jetzt diese nächsten 8 Jahre vor allen Dingen, um mal den Horizont da bis Brisbane sozusagen zu halten, ja.
Ja, ein Aspekt, den ich immer noch im Kopf habe, ist das Thema Frauensport. Also zum Beispiel, ich glaube, dass, ich frage mich immer beim Frauenfußball zum Beispiel, warum machen die den Frauenfußball genauso wie den Männerfußball im gleichen Format und warum bauen wir nicht zum Beispiel eine europäische Frauenfußballliga? Das soll immer noch sehr nah am Frauenfußball, genau wie HYROX auch an Competition und man verbessert sich ist. Aber ich glaube auch, dass das ganze Thema Frauensport, also macht mir mehr Freude, Frauen zu pushen, aber auch, ich glaube, das ist einfach ein noch total unterschätztes Potenzial nach wie vor.
Genau das ist letztendlich, das ist eins der wichtigsten Themen dabei. Wie kann man die Dinge so ein bisschen anders disruptiv denken und wie kann man die Sportarten auch dahingehend anpassen, dass sie eben eine andere globale Relevanz haben als das jetzt zum Beispiel oder als das vielleicht bisher der Fall ist. Und dafür muss man gewisse Sportarten gerade bei den Frauen dementsprechend auch optimieren, weil ansonsten wird man immer diesen Vergleich haben und ansonsten werden die Sportarten immer direkt miteinander verglichen. Und der Vergleich ist einfach nicht fair, weil die körperlichen Voraussetzungen zwischen Männern und Frauen an der Stelle einfach unterschiedlich sind. Und deswegen finde ich, dass wir haben schon häufig über genau diesen Punkt nachgedacht, beziehungsweise auch gesprochen, und HYROX ist auch so konzipiert, dass die Gewichte sich eben dahingehend unterscheiden. Und ich glaube, dass das einer der größten Fehler sogar des Weltsports ist, dass man, dass Frauen und Männern in den Sportarten genau das Gleiche machen letztendlich. Denn wäre die Vergleichbarkeit nicht da, würde der Sport auch würde das argumentativ bei den Frauen auch nicht so darunter leiden. Da ist doch klar, wenn ich ein Fußballspiel sehe von den Männern und ich sehe eins von den Frauen, dann wird, und das ist völlig, das ist super, alles fein, und ich will das überhaupt nicht diskreditieren. Aber wenn du sie von der Geschwindigkeit vergleichst, dann wird das Frauenspiel darunter grundsätzlich immer erstmal leiden, weil im Vergleich das Spiel schneller ist, das Spiel etwas dynamischer aussieht. Aber das macht's ja nicht schlechter auf der anderen Seite. Es bringt nur den Vergleich, der so unnötig ist. Deswegen ist der Vorschlag von dir sensationell. Und das sollte grundsätzlich Gedanke der Sportarten im Weltsport sein, zu sagen, warum muss ich denn eine Sportart haben, die ich 1:1 mit dem, was die Männer machen, vergleiche? Lass doch was bauen, was diesen Vergleich schon gar nicht erst hergibt. Und dann kann das auch ganz anders erfolgreich sein. Also das ist ein super Ansatz.
Ja, super, Mo. Wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden reden. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, mit meiner Außenbrille, ja, du bist ganz am Anfang des Journeys, auch wenn es sich jetzt schon so groß anfühlt. Es ist extrem beeindruckend, hat viel, viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende mit der Family.
Vielen Dank. Danke.
Hat Spaß gemacht. Ciao, Moritz.
Ciao.
Zum Abschluss noch 2 kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.